man lernt ja wirklich nie aus. Ich habe hier die letzten Tage mit jemandem im Haus gesprochen und der sich so ein bisschen versteht darauf, wie man Projekte nach außen darstellt. Und der hat mir vor Augen geführt, dass die wichtigste Frage, die man zu beantworten hat, wenn man irgendetwas vermittelt, ist: Warum liegt einem das am Herzen? Das ist also eine ganz frische Diskussion, die ich mitgenommen habe, die mich beschäftigt hat und die mir auch den Mut gemacht hat, dass jetzt auch mal richtig zu benennen und zu formulieren, was mir am Herzen liegt. Mir liegt am Herzen, dass diese Entwicklung in dieser Gesellschaft so nicht weitergehen darf und nicht weitergehen kann. Dass dieses Gegeneinander und dieses Kriegerische und Rücksichtslose uns selber und auch diese Erde zerstört und dass es deshalb aus meiner Sicht notwendig ist, ein Weg zu finden, wie ein anderes Miteinander entwickelt werden kann. Das ist mein Anliegen, seitdem ich mich mit diesen Fragen beschäftige. Und dieses Anliegen ist durch die Corona-Zeit nochmal viel virulenter geworden angesichts der Entwicklung, die die Menschen seitdem, ich glaube, weltweit genommen haben. Mit massiver Verstärkung von Angst, Aggressivität und ja, einem Gefühl, was mit Angst immer einhergeht, von getrennt sein und von gegeneinander. Und das Nichtwissen fühlen, was ich euch heute vorstelle, hörst du gut?
Ja.
Das Nichtwissen fühlen ist für mich ein wesentlicher Baustein in dem, was mir am Herzen liegt. Ich werde das gleich nochmal im Zusammenhang sagen, aber vielleicht stelle ich mich erstmal vor. Ich bin psychologischer Psychotherapeut, arbeite in Dortmund, habe 30 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und seit über 30 Jahren dann auch in eigener Praxis. Da ich noch nicht so uralt bin, könnt ihr euch denken, dass ich zum Teil 15 Jahre beides gleichzeitig gemacht habe. Das hat mich eigentlich immer interessiert, herauszubekommen, wie man wirklich die Probleme, die die Menschen haben, diese schweren Störungen, die ich ja auch alle in der Psychiatrie kennengelernt habe, wie sie aufgelöst werden können oder ob sie aufgelöst werden können und was der Mechanismus ist, der dahinter liegt für all diese riesigen Probleme, die ja jetzt nochmal weiter eskalieren. Die Zahl der psychischen Störungen nimmt ja weltweit zu. Die WHO hat angekündigt, dass die Depressionen die größte Krankheitsgruppe in Zukunft werden sollen. Also, dass man das erwartet. Und das ist ja ein Ausdruck davon, wie viel Chaos und Verwirrung in den Menschen drin ist, die sich dann in Alltagsproblemen wie auch in großen psychischen Problemen äußert. Ja, einen großen Einschnitt gab es für mich gewissermaßen, wo ich den Blickwinkel geändert habe, angefangen habe, den Blickwinkel zu ändern von der klassischen Psychotherapie und den üblichen psychologischen Konzepten hin zu dem verstehen zu wollen, wirklich was ist, war, als ich etwa 2000 zum ersten Mal in Kontakt mit Jiddu Krishnamurti gekommen bin. Und das, was er beschrieben hat, waren für mich wesentliche Inspirationen, Anregungen, um in den therapeutischen Gesprächen, es sind ja mittlerweile mal durchgerechnet etwa 40.000 Gespräche, die ich in meinem Leben geführt habe und davon bestimmt 10.000 in den letzten 15 Jahren, dass diese in diesen Gesprächen ich immer wieder das überprüft habe, ob das brauchbar und nützlich ist. worauf er hinweist, ob das wirklich zutrifft. Und die Aufforderung von Krishnamurti ist ja im Kern, macht euch nicht Gedanken, geht nicht von Vorstellungen aus, sondern prüft und findet heraus, was wirklich ist, was draußen wirklich ist und wie es in uns selbst aussieht. Das, was ist, zu verstehen, das ist der Schlüssel für Veränderung und nicht Absichtserklärungen und Pläne und Hoffnungen oder Befürchtungen, was werden wird. Und es waren zwei wesentliche Elemente, die für mich, die für mich unsere Existenzgrundlage sind, die mir bewusst geworden sind. Und wesentliche Elemente, auf die auch unser Gehirn drauf aufbaut, weil das Gehirn, was sich so in Millionen von Jahren entwickelt hat, kennt das schon, weiß das schon. Sie haben sich auf der Grundlage dieser Tatsachen entwickelt. Und das Erste ist, dass wir nur die Gegenwart haben, dass wir gar nichts anderes haben. Es geht also nicht darum, einfach zu sagen, ich muss jetzt in der Gegenwart leben, weil das tun wir ja sowieso, weil es gibt ja gar nichts anderes. Sondern es geht darum, sich dessen bewusst zu sein, dass es gar nichts anderes gibt. Dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, uns an der Vergangenheit oder Zukunft festzuhalten. Das hat große Bedeutung für die ganzen Ängste für die Zukunft. Denn die Ängste für die Zukunft sind ja nur möglich, indem wir sie uns denken, ausdenken. Die Zukunft selbst kann ja gar keine Angst machen. Wir kennen sie ja noch gar nicht. Und die zweite existenzielle Grundlage ist die Tatsache, dass alles miteinander verbunden ist. Es gibt nichts, was abgetrennt ist. Kein Gegenstand, kein Mensch. Alles steht zueinander in Beziehung. Und deshalb sind die Probleme, die wir haben, alle Beziehungsprobleme. Es sind nicht Probleme, die ich in mir habe, sondern für mich alleine, sondern es sind Probleme im Umgehen mit meinen Mitmenschen, im Umgehen mit der Welt draußen, im Umgehen mit meinem Körper, aber auch im Umgehen mit meiner eigenen Gedankenwelt. Wie ich die sehe, ob ich das verstehe oder ja, wie ich das betrachte. Also das sind die beiden Grundlagen. Die Verbundenheit und die Gegenwärtigkeit sind unsere Existenzgrundlagen. Und um nachher, wenn wir auf das Nichtwissen fühlen, wenn wir das damit experimentieren, dann geht es eben darum, sich dessen bewusst zu sein, dass es eben nicht eine gedankliche Konzeption ist, sondern etwas, was wir wahrnehmen können. Dieser Schritt von einer Vorstellung im Jetzt zu leben oder einer Vorstellung in Verbundenheit zu leben, hin zu der Tatsache, dass wir da gar nicht raus können, dass wir da schon längst drin sind und dass es darum geht, diese beiden grundlegenden Elemente zu sehen, zu fühlen, zu spüren, zu verstehen. Dieser Schritt von der Absicht und der Vorstellung hin zur Realisierung, dass es wirklich so ist, dieser Schritt ist aus meiner Sicht die entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir uns aus unseren Ängsten, aus unseren Nöten, Konflikten und so weiter befreien dadurch, dass wir das, was ist, wahrnehmen.
Thank you.
beim die Grundlage für das Nichtwissen fühlen ist, dass wir realisieren, was das Denken ist. Wir hören etwas, wir lesen etwas, wir erfahren etwas und diese Erfahrung wird zu Wissen, was wir in unserem Gehirn angesammelt haben. Und dieses Wissen, das, was da oben schon drin ist, ist die Grundlage für unser Denken. Unser Denken ist nicht in der Lage, etwas zu denken, was da oben noch nicht drin ist. Unser Denken ist nur in der Lage, das, was uns bekannt ist, was schon hier eingelagert ist auf irgendeine Weise oder auch im ganzen Körper, das zu reproduzieren. Und aus dem Grund, weil das Denken sich immer im Bekannten bewegt und es gar nicht rauskommen können aus dem Bekannten durchdenken. Aus diesem Grund kann das Denken nicht das Unbekannte erfassen. Es kann nicht erfassen, was auf uns zukommt. Wir können Hypothesen anstellen, Vermutungen, wir können auch unsere Pläne machen, alles schön und gut, aber ob die Wirklichkeit so ist, wie wir denken, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir kriegen keine Sicherheit durch das Denken. Und das Denken kann auch nicht erfassen, was in anderen Menschen innerlich wirklich vor sich geht. Also die Verbundenheit, das, was uns tief verbindet und wie sich das in uns darstellt, wie das in uns arbeitet, auch das kann das Denken nicht erfassen. Das Denken, wenn ich über mich in meinem Kopf mir überlege, was jetzt beim Christopher eigentlich vor sich geht, ist völliger Unsinn. Denn ich weiß das nicht, ich habe da keinen Kontakt zu. Das Gehirn hat kein Wissen darüber. Aber wir haben eine ganz andere Fähigkeit, die eine ganz andere Qualität hat. Wir haben die Fähigkeit zu spüren, zu fühlen, zu beobachten, die Wirklichkeit wahrzunehmen, so wie sie ist, mit allen verfügbaren Sinnen, mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und das Empfinden, die Intuition, die unterscheidet sich grundlegend von dem Denken. Das Denken kann immer nur Bruchstücke denken. Es kann immer nur einen Gedanken. Ein Teil, der im Kopf ist, wird aktiviert. Das denke ich. Dann hänge ich den nächsten Teil dran. Warum, wieso ist das so? Erkläre ich mir. Ich komme, baue Gedankenketten und jeder Teil dieser Gedankenketten, der ablaufenden Gedanken, beinhaltet immer ein Bruchstück. Und das Denken kann deshalb das Ganze, was jetzt in diesem Moment passiert, gar nicht erfassen. Aber das Empfinden, das Fühlen, das Spüren, das erfasst, was hier gerade los ist. Ob ich mich wohlfühle, ob irgendein Störfaktor da ist, was in mir selbst in dem Moment läuft. Und dieses Spüren, Fühlen ist ganzheitlich. Das können wir auch nicht auseinandernehmen, indem wir sagen, also es geht mir nicht gut, weil es mir hier zu warm ist oder es geht mir nicht gut, weil da jemand schräg guckt. Das sind nur einzelne Bestandteile insgesamt. Fühle ich mich wohl, fühle ich mich nicht wohl? Und da ist jeweils in dem, wie ich mich und die Situation empfinde, alles mit enthalten. Und Meistens sind wir gewohnt, weil wir dem Denken so viel Raum geben, meistens sind wir gewohnt, uns das dann erklären zu wollen. Haben dann irgendwelche Begründungen. Aber in Wirklichkeit sind diese Erklärungen sämtliche unvollständig, weil die gar nicht alle Faktoren erklären können, die gerade eine Rolle spielen. Da ist drin meine körperliche Verfassung, da sind Erinnerungen drin, wie es früher mal gewesen ist, als ich hier war, vergangene Erinnerungen, da sind die Atmosphäre, wie viele Leute da sind, ob alle gut zuhören oder nicht, oder ob eine Unruhe da ist, es ist alles drin im Empfinden. Und deshalb macht es keinen Sinn, das auseinanderzunehmen. Aber es macht sehr viel Sinn, darüber in Kontakt zu kommen, sich zu berühren, sich mitzuteilen und immer dabei zu bleiben, zu spüren, wie geht es mir, was ist mit mir los. Und die gesellschaftlichen Probleme, von denen ich am Anfang gesprochen habe, sind alles Probleme, die das Denken und das Wissen an die erste Stelle gerückt haben. Die das, was wir fühlen und empfinden, ignorieren. Nur jemand, der die Empfindung ignoriert, kann solche Kriege führen. Der nicht an sich herankommen lässt, was sein inneres Gefühl ihm sagt, wenn man sich vorstellt, was die Menschen und die Erde dort auszuhalten haben. Aber mit dem Denken werden Argumente vorgebracht, die das rechtfertigen, die das erklären können, warum das notwendig ist. Und nicht umsonst leben wir ja in diesem Satz, Wissen ist Macht. Diese Kombination trifft tatsächlich zu, dass diejenigen, die das Wissen haben, über die Macht verfügen. Aber diese Macht ist eben eine rückwärtsgewandte Macht. Ist die Tradition, ist das Festhalten an dem, was man schon hat, was man kennt, und das Festhalten an der Angst, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu bekommen, nicht anerkannt zu werden, nicht genug Geld zu haben und so weiter. Und das auszugleichen. Deshalb ich schreibe hier an einem Buch über diesen gesamten Zusammenhang, habe ich in dem Buch den Begriff Angstgier geprägt als ein Wort. Weil hinter der Angst, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug, was wird aus mir werden? Hinter der Angst ist immer die Gier, etwas erreichen zu wollen, um die Angst wegzukriegen. Oder andersherum, hinter der Gier ist immer die Angst, zu unterlegen, nicht erfolgreich zu sein. Die Angst vor dem Tod, was kommt auf mich zu? Also Angst und Gier gibt es nur wie zwei Seiten einer Münze, die gehören immer zusammen. Und das ist nur der Fokus, den ich mal auf die Angst oder mal auf die Gier lege. Aber es ist der Zustand, dass ich mich von dem Leben, von der Situation bedroht fühle und dass ich das Vertrauen zu mir selbst und zu, jetzt sage ich mal das große Wort, zu der Liebe, die überall ist, nicht mehr habe, dass es mir verloren gegangen ist. Und dieser Verlust des Vertrauens zu sich selbst ist die Grundlage dafür, dass wir uns dann in das Denken flüchten und in Vorstellungen Lösungen suchen, um wieder einen Halt zu haben. Man kann es also wie einen Teufelskreis beschreiben, dass wenn wir besser werden wollen und wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir uns darstellen wollen, dann produzieren wir weitere Angst, es nicht zu schaffen. Und diejenigen, die es schaffen und nach oben kommen, haben noch mehr Angst, weil sie Angst haben, es wieder zu verlieren und runterzufallen. Wenn wir uns die Supermächtigen angucken in der Welt, die ja jetzt immer mehr auch von sich reden machen. Sie sind nie zufrieden. Sie können nicht zufrieden sein. Wer den Kontakt zu der eigenen Würde, zu dem inneren Gefühl von Verbundenheit nicht hat, der muss immer mehr haben. Er hält es sonst gar nicht aus. Diese Gier nach Macht, Reichtum, Anerkennung ist wie Salzwasser trinken. Der Durst nach Liebe wird nicht gestillt, weil sie fixiert sind auf das Mehr haben wollen und spüren das und müssen dann aber, um den Durst zu löschen, weiter Salzwasser, weiter trinken von dem, was ihren Durst erzeugt hat, wie Salzwasser. Deshalb ist das Bild, was mir so bewusst geworden ist, wenn ich ganz nach oben geguckt habe, was da eigentlich passiert mit den Menschen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Angst. Ohne Angst könnten Menschen nicht gesteuert werden. Die Angst ist die Erfahrung, dass ein Mensch in Situationen gewesen ist, in denen er schreckliche Gefühle hatte, nicht akzeptiert wurde, ausgelacht wurde oder lebensbedrohliche Situationen hatte, das, was üblicherweise als Trauma genannt wird. Und das Gehirn arbeitet so, dass es ein Teil der Selbsthilfekräfte, der Selbstreinigungskräfte ist die Traumatisierung. Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber es ist so, dass in einer traumatischen Situation das Gefühl, mit dem wir nicht fertig werden in dem Moment, weil wir zu klein sind, weil es zu mächtig ist, weil wir es nicht durchschauen können, dass in dem Moment das verdrängt wird. Das ist eine intelligente Reaktion des Organismus, damit wir nicht mit diesem übermächtigen Gefühl weiter blockiert sind, sondern handeln können, weiter leben können, den Dingen nachgehen können. Das ist das erste Merkmal der Selbsthilfe, die wir in uns tragen. Das zweite Merkmal der Selbsthilfe ist, dass irgendwann das Gehirn gerne möchte, dass es alles verarbeitet. Denn es arbeitet so, dass es alle Situationen bestmöglich verarbeiten möchte, verstehen möchte, um gut für neue Situationen gewappnet zu sein. Und deshalb kommen diese mächtigen Dinge aus der Vergangenheit immer wieder hoch in neuen Situationen, die ähnlich sind, die daran erinnern. Dann kommen sie hoch und das ist das zweite Element der Selbstheilungskraft. Sie wollen jetzt gesehen werden. Es ist ja jetzt, wo sie hochkommen, keine gefährliche Situation mehr. Es ist ein Gefühl, ein mächtiges Gefühl, was sich zeigt. Und wenn wir dieses Gefühl nicht mehr bekämpfen, sondern dabei bleiben, dann kann sich das Gehirn, oder dann machen wir die Erfahrung, ich werde mit diesem Gefühl auch fertig. Ich muss da keine Angst davor haben. Ich war in Todesangst, aber jetzt, wo dieses Gefühl hochkommt, stelle ich fest, ja, die ist auch wieder vorbeigegangen. Das stelle ich aber nur fest, wenn ich nicht diese Todesangst, die hochkommt, wieder wegschieben will. Dann erfahre ich wieder, ich werde damit nicht fertig. Diese Ausführungen sind jetzt auch gleich für das Nichtwissen-Fühlen von Bedeutung. Diese Ausführungen über die Traumatisierung. Auch die tiefen Gefühle von Einsamkeit, von denen wir in Krisensituationen oder als kleines Kind glauben, das ist gar nicht auszuhalten, das macht uns kaputt und das muss verdrängt werden. Auch diese Gefühle, wenn sie hochkommen, müssen betrachtet werden, damit wir die Erfahrung machen, dass die Einsamkeit kein Dauerzustand ist. Das Gefühl der Einsamkeit geht auch wieder vorbei, wenn ich es betrachte. Und ich lerne etwas darin, darüber, wie es zu der Einsamkeit kommt. Ich lerne in der Einsamkeit etwas über die Verbundenheit, wie wichtig die ist, dass ich das zu beachten habe. Das heißt, das traumatisierte Material kommt alles wieder hoch und dieses wieder hochkommen ist Selbstheilungskräfte, weil wir darin etwas lernen, was wir in der Vergangenheit damals nicht lernen konnten, als die Traumatisierung passiert war. Und deshalb ist es notwendig, dass wir eine Grundhaltung dazu haben, dass wir vor dem, was in uns ist, keine Angst haben. Dass wir das begreifen, dass uns dies vermittelt wurde, dass diese Ansprüche, ich muss alles unter Kontrolle haben, ich darf keine Fehler machen. Oh, wie schrecklich ist das, wenn ich an Sterben denke und all diese Glaubenssätze, die gesellschaftlich üblich sind und über das Denken vermittelt werden, dass all das, was ich mit mir schleppe, hochkommen kann, um gesehen zu werden, dass es nicht die Wirklichkeit ist, dass es nicht die Realität ist, sondern dass es Vorstellungen sind, die wir übernommen haben, auf die wir hin konditioniert worden sind. Ich würde jetzt gern die Möglichkeit geben, zu diesem Panorama, das ich versucht habe zu entwickeln, Fragen zu stellen oder auch dem zu widersprechen, Einwände, wenn welche da sind, bevor ich dann zum Nichtwissen fühlen komme.
Ich hätte eine Frage, du hast es als Angstgier, also als ein Wort zusammengefasst. Also für mich war immer die Übersetzung von Gier eigentlich Angst vor Mangel.
Also so, ja.
Ja. Ja. Deswegen die Angst.
Ja. Ja.
Ich habe gelernt oder auch selbst erfahren, dass, dass es alte Gefühle gibt, die wieder hochkommen, wo ich merke, ja, da, wenn ich zu denen jetzt Ja sage, wenn ich die jetzt fühle, dann transformiert sich da tatsächlich was. Wenn wir von Trauma reden, dann habe ich bemerkt, dass das so krasse Sachen sind, dass sie, wenn sie heute getriggert sind, mich in einen Zustand von Eingefrorensein bringen oder ja, oder Kampf oder Flucht, also eine krasse Panik-Sache, wo ich bemerke, das zu fühlen, haut gar nicht hin. Da bin ich gar nicht da. Und das würde mich gerade interessieren, weil du ja gerade eigentlich gesagt hast, ja, das braucht es, dass es angeguckt wird, dass ich damit bleibe. Das steht gerade so ein bisschen im Kontrast für mich.
Also all das, was ich gesagt habe, bewegt sich ja im Bekannten, im Denken. Ja? Das sind ja Informationen, die ich jetzt weitergebe. Und das, was im Bekannten sich bewegt oder was ich jetzt hier erkläre und darlege, dient ja erstmal dazu, bestimmte Vorstellungen, die wir im Kopf haben, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die dienen ja noch nicht dazu, die emotionalen Probleme, die wir mit uns rumschleppen, wie das, was du gerade angesprochen hast, schon aufzulösen. Dazu bedarf es ja einen Kontakt zu den Gefühlen. Aber es ist von großer Bedeutung, dass wir erst einmal richtig klar haben, dass das, was du beschreibst, was in uns arbeitet, und ich habe viel mit traumatisierten Menschen gearbeitet. Ich habe in Deutschland von der Berufsgenossenschaft Leute mit Arbeitsunfällen, schweren Arbeitsunfällen, Suiziderfahrungen, Panikreaktionen, in die Pistole reingucken, alles Mögliche erlebt. Es ist erst einmal wichtig, den Mechanismus richtig zu begreifen, damit die falschen Vorstellungen, die mit Traumatisierung verbunden sind, damit die nicht über mich nicht weiter steuern. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal klar kriegen, dass alles, was wir in uns tragen, ein Teil von uns ist. Und dass wir keine Chance haben, wenn wir gegen uns selbst, gegen etwas, was in uns ist, angehen, dass wir dann keine Chance haben auf innere Freiheit. Damit ist das Problem noch nicht gelöst. Aber es zeigt den Weg auf, der notwendig ist. Wenn ich mich damit von vornherein abfinde und ich sage, die Traumatisierung, das Schreckliche, was ich in mir trage, das darf auf keinen Fall rauskommen, dann bin ich ja schon gedanklich, schon auf der logischen Ebene in der Falle drin. So, jetzt nehmen wir mal an, alle haben, oder kann ja jeder nur für sich prüfen, das verstanden. Ich will nicht mehr gegen mich kämpfen. Ich will keinen Widerstand mehr gegen das aufbauen, was ich habe. Dann stehe ich davor, dass das sehr mächtig erscheinen kann, was da in mir arbeitet und hochkommt. Wir tragen enorm viel an Traumatisierung in uns drin, die wir zum Teil ahnen, aber zu einem großen Teil auch noch gar nicht kennen. Die können ja jederzeit in irgendeiner Situation, kann ja etwas losgetreten werden von dem, wo ich mir noch gar nicht drüber im Klaren gewesen bin. Und dann geht es darum, dass mit dem Wissen, ich werde mich nicht mehr dagegen wehren, weil ich das verstanden habe, dass ich dann nie zur Ruhe komme. Mit diesem Wissen begegne ich dann diesem Problem. Und dann kann es Sinn machen, dass ich das zusammen mit einigen, mit Freunden, mit einem Freund oder einer Freundin mache oder zusammen mit einem Therapeuten oder dass ich sage, ich gehe da schrittweise dran. Ich gehe da nicht heute gleich alles auf einmal, sondern da kommt was hoch, aber ich bleibe da dran, ich werde das beobachten. Ich kann also diese heftige Dramatik, die da drin sein kann, ich weiche der nicht mehr aus, aber ich gehe auf die auf eine kluge Weise dran. Schritt für Schritt, mit Begleitung, mit Austausch. Aber ich akzeptiere nicht mehr, dass in mir etwas ist, gegen das ich kämpfe. Ist das, hilft dir das?
Ja.
Es gibt ja auch diesen Satz, dann wirklich zu sagen, alles, was dem ich widerstehe, das bleibt bestehen. Das löst sich nicht auf. Also, ja.
Das gibt es nicht nur als Satz, das ist einfach die Wirklichkeit.
Ja, ja.
Ne?
Ja,
können wir
das
beobachten.
Ist die Wirklichkeit, natürlich.
Ja. Ja. Und jetzt kommt ja noch etwas dazu. Ich nenne das die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft besteht darin, dass diese ganzen negativen Gefühle, die wir in uns tragen, warum fühlen wir die denn als negativ? Was macht das denn aus, dass das so schrecklich unangenehm ist? Da ist doch in uns ein Apparat enthalten, der weiß, dass das nicht gut ist. Da gibt es ein tiefes Wissen. Ich nenne das jetzt mal, wie Gerald Hüther das gesagt hat, die Würde. Da gibt es ein tiefes Wissen, wir haben so zu leben, dass es uns und der Mitwelt zugleich gut geht, dass das kein Gegensatz mehr ist. So beschreibt Hüther das als Würde. Bevor ich das gelesen habe bei Hüther, war mir der Zusammenhang schon klar, aber ich war begeistert, als ich sah, wie er diese Grundlage gut für mich und für die Mitwelt in diesem einen Wort zusammengefasst hat, dass das die menschliche Würde ist. Und die gibt uns das Signal, die erzeugt dieses Scheißgefühl, um zu sagen, jetzt guck hin, klär das auf. Es ist nichts, wie uns das beigebracht wird oder wie die viele der psychologischen und psychotherapeutischen Therapien sagen, eine Pathologie oder eine Dysfunktionalität oder eine Störung oder eine Krankheit oder eine psychische... Nein, es ist die Würde, die die Scheiße erzeugt, weil sie aufmerksam macht, wie wir gerade in diesem Moment mit uns und der Welt umgehen. Und sie fordert uns auf, das anzugucken und das zu klären. Und das nenne ich dann für mich die frohe Botschaft. Es ist eben nicht so, dass wir gestörte, dysfunktionale, unvollständige, mangelhafte Wesen sind, wie es uns von allen Seiten eingeprägt wird, von den Kirchen angefangen, über die Psychospezialisten, über Politik, überall. Überall soll uns vermittelt werden, so wie wir sind, sind wir nicht in Ordnung. Ihr müsst das machen, was wir sagen. Ihr müsst uns folgen. Wenn ihr Angst habt, kommt zu uns. Die Verbindung, die Angstmacher können, stellen sich zugleich als Retter dar. Das stimmt nicht.
Also, wenn ich das krasse Gefühl von Hass zum Beispiel fühle oder auch ja, mitkriege, dass das hochkommen darf, dann glaube ich, dass es wirklich dahinter eine ganz tiefe Verletzung ist, sonst würde niemand hassen. Ja? Also es ist im Grunde genommen da, wo die Liebe auf irgendwas Ungerechtes stößt. Das ist der Hass, glaube ich.
Mehr noch als, weil so Hass ist noch mehr als das Ungerechte. Das Ungerechte ist Wut und Ärger. Hass ist diese Erfahrung, diese Befürchtung, ich werde vernichtet.
Verletzung und Vernichtung, ja. Ja. Mhm. Ja. Um nicht so klein zu sein wie eine Ameise und so hilflos, hat mir mein Junge gesagt, der heftigst die Lehrerin mit dem Stuhl attackiert hat. Also, dass er sich fühlt so klein wie eine Ameise und das ist ein furchtbares Gefühl, ja. Also ja. diese ausgeliefert sein. Und im Grunde genommen, das ist meins, dass ich so denke, oder was ich denke, dass es wichtig ist, dass ich mit dem, wie ich bin oder wie wir sind, gefühlt werde. Also dass mein Gegenüber nicht nur im Kopf ist, sondern mich fühlend wahrnimmt.
Da frage ich das. Das sehe ich ein bisschen anders.
Kannst du?
Ja. Weil ich glaube, weil ich davon ausgehe, das Erste ist, dass wir selbst uns fühlen müssen. Solange wir noch darauf angewiesen sind und meinen, die anderen müssen uns gut behandeln und müssen uns gut fühlen, dann ist ja der Boden in uns immer noch der Selbstzweifel, nicht ausreichend zu sein. Natürlich ist es eine wunderbare Sache, wenn zwei oder mehr Menschen sich begegnen und sehr gut miteinander umgehen. Gar keine Frage, das ist, so soll es sein und so ist es gut. Aber wenn ich mich danach sehne oder meine, das erst gibt mir meinen Wert, dann habe ich meinen eigenen Wert, meine Würde noch nicht tief begriffen. Die ist nämlich nicht von anderen abhängig in der Tiefe. In der Oberfläche, im alltäglichen Umgang spielt das eine Rolle. Aber in der Tiefe sind wir alle vollständig in Ordnung. Und wir können über die Störung an der Oberfläche das, was wir an Konflikten mit den Mitmenschen haben, das, was wir an psychosomatischen Problemen haben, was wir an negativen Gefühlen haben, über diese Störung an der Oberfläche können wir in Kontakt kommen zu dem, was tief drinnen in uns ist. Und wenn mich jemand mies behandelt und ich spüre das, dann ist die Frage, spüre ich, dass es sein Problem ist, dass er hier aus dem Mangel an eigener Würde und Kontakt zur Würde und Liebe sich negativ verhält. Wenn ich das spüre, dann habe ich damit, dann macht er mir kein Problem. Dann ist das eben sein Problem und ich gucke dann, wie gehe ich gut damit um. Wenn aber in mir noch dieser Grundzweifel vorhanden ist, dass ich nicht das Vertrauen zu mir habe, dann bin ich verletzt und erschüttert. Und es wird wieder das alte Muster, was in mir gelegt wurde in der Kindheit, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung, das wird wieder getriggert. Dann habe ich mich davon noch nicht befreit. Aber ich kann mich mit jeder Verletzung, wenn ich sie mir angucke, mir dessen bewusst werden, kann ich mich wieder ein Stück weit von diesen alten Mustern, die in dem Moment aktiviert werden, lösen. Das ist ein Punkt, wo ich so sehr oft erstmal auf Schwierigkeiten stoße, das zu verstehen. Dass ein anderer nicht mehr die Macht hat, uns zu verletzen, wenn wir die Verbindung zu uns selbst wirklich gefunden haben. Und dieses wirklich gefunden haben, ist keine Sache, die ich mir in die Tasche stecke und jetzt ist es da, sondern das passiert eben, wenn ich meine Verletzung wahrnehme als einen Hinweis von meinem eigenen Inneren und nicht als ein Hinweis auf die Bösartigkeit der anderen. Die können da trotzdem drin sein. Aber das, was ich zu lernen habe, zu begreifen habe bei diesem Verletztsein, ist, was das für mich bedeutet.
Ich stimme mit vielen überein, nicht mit allem, aber also, keine Frage.
Ja. Ja, spannend sind ja immer die Dinge, wo man nicht übereinstimmt.
Ja, das stimmt.
Ich habe mich gerade gefragt, so, inwieweit es wirklich der Unterschied ist, ob ich erwachsen bin oder ob ich Kind bin. Weil ich denke, selbst ein Erwachsener, also als Erwachsener, klar, da habe ich mehr Möglichkeiten, eine Situation zu verlassen, mir andere Mitmenschen oder Freunde zu suchen, wenn es irgendwo nicht stimmig ist oder... aber ich meine, und ich kann mir, habe mich vielleicht mehr selbst reflektiert und weiß, okay, jetzt ist einfach der andere, der hat ein Problem. Als Kind bin ich dann der Abhängigkeit eher ausgeliefert, also so ein Traumata schneller kreiert. Und trotzdem glaube ich schon, dass auch als Erwachsener, also angenommen, ich stelle mich in die Mitte und alle beschimpfen mich eine Stunde lang, glaube ich schon, dass das nicht so schön ist, wie wenn mich jetzt eine Stunde lang alle lieb haben. Also dass es auch da nach wie vor, auch wenn ich noch so bewusst bin, einen Einfluss hat. Ja. Und aber natürlich ist es ja auch ganz interaktiv. Aber ich meine nur so, ich glaube, es gibt da nicht so eine, also ich verstehe das alles und trotzdem glaube ich, ist es nicht so absolut, dass ich, sondern es ist immer so ein.
Deshalb habe ich ja gesagt, man kann dieses Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein nicht in die Tasche stecken und jetzt habe ich es kapiert und jetzt bin ich fertig, sondern aber was ich kapieren kann, ist, was in der ganzen, in der Tiefe in mir arbeitet, dass diese ganzen negativen Signale, die ich bekomme, dass ich mich nicht wohlfühle, das zu verstehen, dass das Signale aus meiner Würde sind. Ja? Dass, wenn ich das von der Logik her verstanden habe, richtig verstanden habe, dann werde ich dann, wenn das Negative hochkommt, früher oder später dann auf mich gucken, was macht es mit mir? Und das ist dann der Prozess, wo Selbstbewusstsein entsteht.
Also ich finde es einfach ein bisschen schwierig, wenn dieses Negative, was für mich gar nicht negativ ist, sondern es ist einfach ganz viel in uns und ich gehe einfach damit, dass es gut ist, wenn das hochkommen darf, also wenn das sein darf. Und klar, so wie du sagst, geht natürlich nicht, dass man dann die Vernichtung, also das Thema in die Mitte stellt und man da seinen ganzen Schrott lässt, sag ich mal so. Das geht überhaupt nicht darum. Aber also diese enge Angst, und enge muss ja Raum auch kriegen. Also ich kann das jetzt nicht nur, ich verstehe ganz viel vom Kopf her, ist ohne Frage, aber es muss auch noch, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber es muss noch sinken dürfen. Sinken in mich hinein, und wie du sprichst von als Kind, völliges Ausgeliefertsein, du bist abhängig, also du bist auf Gedeih und Verderb von dem abhängig, was um dich herum ist. Ja. Und das geht ja erstmal eine ganze Weile auch so, bis du irgendwie mal die ersten Schritte raus machst. Und also den Begriff Hürde finde ich total wichtig. Also das ist so schön, das für sich selber wirklich zu fühlen. Es gibt was, wo ich das Gefühl habe, das lasse ich mit mir nicht machen. So, ja. Und das ist ein ganz schönes Gefühl. Das kann ich einfach nicht machen. Ja.
Okay. Dann kommen wir jetzt zum Nichtwissen fühlen. Ja. Haben wir den Boden ein bisschen beackert dafür. Jeder überlegt sich ein Problem, was er selbst hat, was ihn belastet. Das Problem, über das braucht nicht gesprochen werden. Wir können nachher, wenn es Grund gibt, wenn jemand darüber reden möchte, können wir auch darüber sprechen. Aber jetzt überlegt jeder sich ein Problem. Weil das Nichtwissen fühlen dient dazu, Angstprobleme aufzulösen. Alles, was Angst macht, aufzulösen. Klingt jetzt wie ein Wundermittel, aber ihr könnt das gleich selbst überprüfen, den Mechanismus, der da abläuft, an euch. So, und jetzt betrachtet ihr bitte eure Gedanken zu dem Problem. Ihr habt über das Problem schon oft nachgedacht, überlegt, schon allerhand Erklärungen gefunden, Begründungen, aber es ist offensichtlich nicht, hat sich nicht aufgelöst, sonst hättet ihr das ja jetzt nicht. Aber der erste Klang, ich nenne das einen Dreiklang vom Nichtwissen fühlen. Der erste Klang ist, sich des Denkens bewusst zu werden, mit dem ihr schon an dem Problem gearbeitet habt. Das ist ein gravierender Unterschied zu manchen Formen von Meditation, wo wir von dem Denken uns bemühen, wegzukommen. Aber im Nichtwissen fühlen ist das Denken der Ausgangspunkt. Das, was wir sowieso machen, wenn wir ein Problem haben. Dass wir überlegen, wie ist es gekommen, was kann ich dagegen tun. werdet euch eurer Gedanken zu eurem Problem bewusst. Manchmal lösen sich, an dieser Stelle löst sich schon das Problem auf. Allein dadurch, dass ich mir Zeit nehme und in Ruhe nochmal es betrachte, kann es sein, dass es verschwindet, dass es sich klärt. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Problem mit all seinen Gedanken, alles, was man durchdenkt, immer noch bestehen bleibt. Es fühlt sich immer noch nicht gut an. Es ist ein wenig ein Experiment, das jetzt in einer so relativ großen Gruppe zu machen. Wenn ich das in der Therapie mache, mit ein, zwei Leuten, dann kann ich natürlich sehr viel genauer auf das eingehen, was in den Menschen vor sich geht und sie befragen an jeder Stelle. Das können wir hier nicht. Das müsst ihr jeder selbst für euch tun, hat aber auch den Vorteil, dass ihr in dem Sinne jetzt bei dem Nichtwissen fühlen nicht so von mir abhängig seid. Also das ist der erste Klang. Und ich gehe mal davon aus, dass es den meisten von euch jetzt so geht, dass ihr feststellt, dass eure Gedanken, die ihr euch nochmal angesehen habt, das Problem nicht lösen können. Und das ist der zweite Klang. Ihr werdet euch bewusst, ich habe wirklich keine Lösung. Ich weiß es nicht. Das ist ein sehr ernster Punkt, weil wir nicht gewohnt sind, uns das einzugestehen. Weil da kommt die ganze gesellschaftliche Norm. Du musst doch wissen, du musst doch Kontrolle haben, du musst doch klar haben, was du weißt. Das kommt mächtig rein. Und jetzt lasst ihr das hinter euch und nehmt das zur Kenntnis. Nicht indem ihr euch es einredet, ich weiß nicht, sondern indem es euch wirklich bewusst wird. Ich weiß es wirklich nicht. Es können immer wieder Gedanken hochkommen, es doch irgendwie wissen zu wollen oder irgendwelche anderen Argumente. Das muss ich mir nur noch mehr einreden. Mit Einreden ist da nichts geholfen. Es ist das Nichtwissen. Die Anerkennung der Tatsache, ich weiß es wirklich nicht. Lao Tzu hat in einem seiner Sprüche das so formuliert, sein Nichtwissen, Wissen ist Hoheit. Sein Nichtwissen, Nichtwissen ist Krankheit. Also wenn ich im Zustand des Nichtwissens bin, weil ich wirklich keine Lösung für mein Problem habe, aber ich meine, ich müsste doch wissen, das macht krank. jetzt kommt der dritte Klang. Ich nenne es deshalb Dreiklang, weil in Wirklichkeit, wir gehen das jetzt der Reihe nach durch, aber in dem Prozess gehören alle drei Seiten zusammen. Der dritte Klang ist zu fühlen. Das Nichtwissen zu fühlen. Ihr bleibt jetzt dabei, euch das Nichtwissen weiter vor Augen zu halten und versucht zu spüren, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert jetzt mit mir, wenn ich wirklich nicht weiß? Sehr oft kommen an dieser Stelle doch wieder Gedanken auf. Also manchmal bleibt es dabei, beim Nichtwissen fühlen, und manchmal kommen erst die Gedanken auf. Ich habe Angst, ich habe keinen Halt, zum Beispiel, weil ich das Gewohnte verlasse. Oder ich fühle mich einsam, weil ich jetzt mir nichts mehr vormachen kann mit meinem Thema. Oder was auch immer. Manchmal kommen traumatische Erinnerungen hoch, die im Zusammenhang stehen mit dem Problem, was ich habe, weshalb ich es nicht lösen kann. Deshalb ist es beim Nichtwissen fühlen auch wichtig, diese positive Haltung zu der Traumatisierung zu haben. Und wenn es noch so weh tut, auch dann ist es möglich, sich zu sagen, das ist mir jetzt zu viel, aber ich bleibe dran. Vielleicht gehe ich später nochmal dran. Also das, was im Nichtwissen fühlen passiert, wissen wir nicht vorher. Und das wird bei jedem anders sein. Es ist nichts, es ist keine Erleuchtung, die ich haben will. Es ist nichts, was ich vorher wissen kann. Die Aussage von Lao Tse geht noch weiter. Sein Nichtwissen, Wissen ist Hoheit. Sein Nichtwissen, Nichtwissen ist Krankheit. Die Krankheit erfühlen heißt, sie nicht mehr haben. Wenn jetzt Gedanken hochkommen, doch wieder, die verunsichern, dann könnt ihr das wieder den Dreiklang durchgehen, euch die Gedanken ansehen, die hochkommen, und prüfen, ob die Gedanken eine Lösung haben. Manchmal ist es auch so, dass das Problem sich beim dritten Klang auf einmal auflöst, dass ich eine Antwort habe. Es kann sein, dass ich merke, ich brauche gar keine Antwort. Was auch immer passiert.
Kannst du nochmal ganz kurz die drei Schritte sagen?
Der erste Schritt ist, sich der Gedanken um das Problem völlig bewusst zu werden, den nicht auszuweichen und nicht in die Falle zu gehen, zu meinen, ich könnte einfach aufhören zu denken. Das geht nämlich nicht. Aber der erste Schritt ist, sich der Gedanken bewusst zu werden. Der zweite Schritt ist die Erkenntnis, die Einsicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie das Problem zu lösen ist. Und der dritte Klang ist, das zu fühlen. Und in diesem ganzen Prozess können immer wieder nochmal Gedanken hochkommen. Wir wissen ja jetzt, die Gedanken, die hochkommen, sind Vergangenes, sind Erlebtes, was schon in mir vorhanden ist. Das kann ich mir angucken, das muss ich mir auch angucken, wenn es hochkommt. Aber es ist keine Lösung. Das Vergangene kann das Problem, was ich jetzt habe, nicht lösen. Ich lasse euch jetzt noch ein wenig in Ruhe und danach tauschen wir uns mal darüber aus. Gut. Dann
darf ich was fragen?
Erzählt mal oder stellt Fragen. Ja?
Du meinst, diese drei, oder das ist meine Frage, sind diese drei Schritte der Prozess, um diese Traumata loszuwerden? Wenn man die immer wieder durchläuft, ist das, ist, meinst du, das ist der Prozess, um da dran zu gehen, oder?
Ich möchte das anders beantworten. Es ist der Prozess, um Probleme, mit denen ich mich rumschlage und für die ich keine Lösung habe, um die, mit diesen Problemen gut umzugehen, um da meinen Frieden zu finden. Und in diesem Prozess werden Geschichten aus der Vergangenheit, die in mir abgespeichert sind, mitverarbeitet. Und es kann sein, dass das sehr heftige Geschichten sind. Diese sogenannten Traumata. Und die werden ebenfalls auf diese Art und Weise betrachtet. Aber wie ich es gesagt habe, wenn es sehr heftig, sehr überwältigend ist, dann gehe ich da eben mehrfach dran. Dann sehe ich das, meine Güte. Boah, das ist mir jetzt zu viel, das reicht. Nee, steige ich jetzt erstmal aus. Aber ich gehe da andermal dran. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Steige ich aus, im Bewusstsein zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben, dann ist es nämlich eine Retraumatisierung. Ja, dann habe ich es nochmal erlebt und wieder erfahren, ich werde nicht damit fertig. Und bin weiterhin in der Überzeugung, ich werde damit nicht fertig. Wenn ich aber aussteige im Bewusstsein, ich bleibe da dran, das war jetzt ein Stück und da ist noch viel mehr, dann ist das keine Retraumatisierung. Dann bin ich weiterhin in dem Vertrauen zu mir, dass ich an das Ding herangehe. Und in dem Sinne ist es auch eine Art Traumabewältigung. Aber ich möchte es nicht darauf reduzieren, weil es zum Beispiel hier vor dem Vortrag, als ich merkte, dass ich etwas unruhig wurde, ja, dann gehe ich ins Nichtwissen. Dann fühle ich mir das nochmal richtig vor Augen. Ich weiß überhaupt nicht, ich weiß es wirklich nicht, was da für Leute kommen, was die erwarten, wie ich drauf bin, ich weiß es nicht. Und es nicht nur zu sagen, sondern dann auch zu gucken, wie fühlt sich das an. Ja, was geht es euch jetzt?
Ich finde es sehr entspannend, weil also ich habe jetzt für mich mal sowas, kamen so verschiedene Beispiele, habe ich mal das so genommen, wo ich mich am ohnmächtigsten fühle und habe halt dann darüber rausgefunden, über diese Schritte, dass es eben in mir auch sowas gab und ich habe auch gleich gesehen, wo das herkam, das habe ich mir bei einer Schule angeeignet, dass ich, irgendwie habe ich mir mal so einen Glaubenssatz angeeignet, dass ich quasi was Gutes bewirken muss in der Welt. Und wenn dann so ein Problem ist, ne, also dann liest man über irgendwelche tollen, berühmten Leute und die haben ja alles so was Tolles hinterlassen und die Welt besser gemacht. Und dann hat sich klein Katrin vorgenommen, auch mal sowas zu machen. Und dann ist irgendwie so eine Weltretterin in mir entstanden. Und wenn jetzt ein Problem in der Welt ist, was, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich da tun soll, dann gibt es so eine Art Kampf und Angst und Verzweiflung und Ohnmacht. Und ja, und mich da rein zu entspannen und mal zu sagen, okay, ich weiß halt nicht, was ich tun soll, wenn jetzt irgendwelche Heilis irgendwas machen, was ich scheiße finde, dann ja, entspanne ich mich halt wenigstens. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, ja, es entspannt mich eben. Auch mal zu akzeptieren, ich darf, ist eigentlich eher so eine Erlaubnis, ich darf es so sein lassen, also da kommen ja schon so latente Schuldgefühle, weil du musst auch was tun.
Ja, ja, du gehst ja jetzt mit dem ich darf sein wieder ins Denken. Ja, und damit aktivierst du auch gleich wieder die Schuldgefühle und den Kämpfen damit.
Dann kommt gleich das Nächste.
Ja?
Genau. Ja. Genau. Ja, und dann kam mir aber auch nochmal, als du es dann nochmal wiederholt hast, kam mir nochmal der zweite Schritt, so ja, ich kann ja auch, dann stelle ich fest, dass meine Gedanken die Lösung nicht kennen, aber manchmal gibt es ja auch Lösungen. Manchmal kommt ja ein Gedanke, der eine Lösung hat, ne? Oder meint eine zu haben, ob da eine ist oder nicht, eine dahingestellt.
Ja, die Lösung kann man ja daran erkennen, dass es einem besser geht,
ja,
dass nichts mehr bedrückend ist.
Ja.
Und das muss ja nicht gleich eine weltumspannende Lösung sein. Mhm. Wir haben ja nur das Jetzt zur Verfügung und dass ich mich jetzt wohlfühle, ja, mit dem Gedanken, der plötzlich auftaucht.
Ja,
ja. Ja, wer mag noch berichten?
Ja, ich habe also verstanden, dass es nicht darum geht, eine Lösung zu finden. Ne? Es geht nur darum, das zu fühlen und das da sein zu lassen und hinzugucken und das auszuhalten sozusagen. Und zu sagen, ich weiß es nicht und das ist okay.
Ja, aushalten, da ist noch Denken drin. Hm. Ja, wenn du meinst, ich muss es aushalten, das ist noch ein Denken. Es geht nicht darum, dass wir etwas aushalten, sondern dass wir es sehen. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich es sehe, dann habe ich nichts zum Aushalten. Ja, dann ist das so. Ja, aber ich...
Wir hatten ja gestern schon mal da hingeguckt, als du bei mir im Raum saßt. Das ist das Phänomen, dass ich Automatengehirn, automatische Reaktionen, automatisches, tausendmal wiederholtes, schon x-mal, wo es so schnell geht, dass diese Präzision, mit der du das gerade erläuterst, dass das erstmal so eine mega Entschleunigung bräuchte, um überhaupt diese unheimlich schnell ablaufenden Automatismen zu durchschauen. So, und die meisten Kontexte, in denen ich so, sag ich mal, mit sowas wie Phänomen Dissoziation oder eben was man halt Trauma nennt, zu tun habe, hat was mit sehr hohen Geschwindigkeiten zu tun. Das ist innerhalb kürzester Zeit. Räume, eine Überflutung von einem Mix aus Gedanken, Gefühlen, daraus entstehenden Körperempfindungen, ja, Zustände entstehen und es geht eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und das, was du da beschreibst, diese drei Schritte, das ist eine wundervolle Entschleunigung. Aber die braucht, ich habe das Gefühl, die braucht wie so eine Grundresilienz oder eine Grund
Übungen,
die braucht, ne? Die braucht sowas wie, ja, wie so im Grunde sowas wie in der Schule das ABC zu lernen, um dann bei Worte aufschreiben zu können. Also im Grunde ist es sowas. Ne?
Lieber Roland, ich folge dir. Ich teile das nicht, was du sagst. Dann, weil du bewegst dich in deinen Argumenten immer noch in der Zeit. Ja, wenn du von Beschleunigung sprichst, dann sprichst du davon, von Zeitabläufen, von Gedankenabläufen. Die Realität ist aber so, dass wir nur die Realität haben, wie sie gerade ist. Und in diesem Moment, in dem ich bin, in dem ich gerade bin, wenn ich da in den Dreiklang gehe, was ist da, wenn ich jetzt dich mal fragen darf, was ist da passiert? Was hast du bei dir beobachtet? Was du eben erzählt hast, waren Konzepte, Theorien, vergangene Erfahrungen, kann man auch über diskutieren, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wie hast du dich gefühlt im Dreiklang? Das ist doch das möglicherweise das Neue, was man entdecken kann.
Also was mir auffällt, ist, dass da sowas wie, also mein Geist versucht sich dann ein Thema zu nehmen, was richtig wehtut, also richtig schlimm ist, sich schlimm anfühlt. Und dann stelle ich fest, dass ich dissoziere.
Das war?
Ich dissoziere. Ich schlafe wie ein. Es ist wie so ein kurzes, wie, okay, was ist los jetzt? So, das ist das, was mir auffällt bei Sachen, die wirklich schlimm sind. Wenn ich da versuche dran zu bleiben, merke ich irgendwas, scheiße, meine Aufmerksamkeit ist sonst wohin gezischt. Mhm. Also dieses Dranbleiben, diese Fähigkeit, da dran zu bleiben und diesen Dreiklang, ne, wirklich bis zu diesem Punkt zu fühlen, wo sich was entspannt, richtig krasse Arbeit.
Mhm. Hast du, als du das Dissoziieren gemerkt hast, als es dir bewusst wurde, dass du dissoziierst, bist du dir da auch bewusst gewesen, oh, da kommt ja was ganz Mächtiges in mir hoch. Da will ich mal sehen, dass ich da dranbleibe. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe dissoziiert, weil was ein Signal dafür ist, dass das was sehr, sehr Mächtiges ist. Da werde ich mal mich weiter für interessieren. Da bleibe ich dran. Das ist die Botschaft, die deine Lebensintelligenz dir in dem Moment geschickt hat.
Ja.
Kunst ist erstmal überhaupt festzustellen, dass ich schon wieder abschweife irgendwie, ne, von den Fühlen. Also, wie kann kann nicht da dranbleiben und
naja.
Diesen ganzen Quatsch schon wieder anzuschmeißen und zu denken, ah ja, okay, das sind die Themen und wieso und Mist und so.
Wir haben ja diese Superintelligenz in uns, die unser Empfinden, unser Gefühl ist, was nicht aus dem Denken kommt. Und diese Superintelligenz, die gibt mir ein unangenehmes Gefühl, in irgendeiner Weise, ja, dass ich gerade noch irgendwie mich bekämpfe, irgendetwas gegen, mich gegen etwas wehre, was in mir passiert. Und es ist schon von großer Bedeutung, dass mir dieser Prozess auf der logischen Ebene klar ist, damit wenigstens, ich sag mal, das Denken dem nicht im Weg steht. Das hat nämlich ganz viele Ausreden und Erklärungen, die wieder davon ablenken.
Ja, und da wäre ganz hilfreich gewesen, was ja auch zwischenzeitlich gefallen ist. Also, und du auch am Anfang gesagt hast, einfach wenn ein, zwei Leute da sind, dann kannst du das klarer begleiten. Weil ich habe auch gemerkt, ich bin also das, was Roland erzählt hat, das war eigentlich mein Inneres so viel. Also weil ich war in diesem Thema, ja, wenn ich so bin mit all meinen Gefühlen, dann gibt es keinen Platz hier oder dann bin ich zu viel. Ja, das ist das Thema, was auch die ganze Zeit jetzt mitgesprungen ist, die letzten Tage wieder, wie ich das schon ewig kenne. Und dann die Kritikerin, ja, dieses Denken dann, warum das alles nicht irgendwie gut ist, ja, dass ich das so fühle bis zum Ende, weil ich dann nicht mitmachen kann, nicht schnell genug bin und Leuten auf den Keks gehe oder sonst was. Und dann bin ich schon wieder ganz schnell, also so, es rutscht mir weg. Also den dritten Schritt, der rutscht mir weg. Also oder da wieder tief einfach nur ins Gefühl zu gehen. Ja, da habe ich auch gemerkt, das fühlt sich wie so ein Kreislauf an, eigentlich da, wo ich auch die letzten Tage dann immer wieder mal gelandet bin. Und ja.
Also, das Nichtwissen fühlen unterscheidet sich schon von dem, was wir so üblicherweise kennen. Ja, du musst spüren, du musst reingucken, musst auf deine inneren Stimme hören und so weiter und so weiter. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass ich mir dessen bewusst bin, ich weiß nicht. Dieser Schritt, ich weiß es nicht, das ist nämlich die Brücke, die vom Denken ins Fühlen geht. Und sich das vor Augen zu führen, nachdem ich alles durchdacht habe, ich habe wirklich keine Lösung, ich weiß es nicht. Und auf dieser Grundlage dann zu gucken, wie fühlt sich das an, dass ich nicht weiß.
Also ich kann sagen, dass ich in dem Moment schon wieder im Urteil war. Also so, es ist immer wieder dieses Urteil. Und dann wieder mal, dann entsteht dieser Raum, wo Orientierungslosigkeit, würde ich dann erstmal in dem Moment sagen. Also es ist ja so ein nicht wissender Raum. Ja, so, wo geht's hier lang? Ja. Ist es das? Oder ist es dieses Unwissen was anderes?
Vielleicht, also ich meine, im Nichtwissen wissen wir nicht, wo es lang geht.
Ja, deswegen sage ich, könnte das dieser Raum sein, dieser, wo du sagst, unwissend ist dieses, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und dann kommt die Kritikerin wieder, die dann irgendwie mir erzählt, ja, das ist immer noch nicht
klar. Ja, ist schon klar. Was wärst du vielleicht daran interessiert, dass wir jetzt hier auch in der Gruppe das mal fortsetzen, mit dir konkret?
Ich würde es versuchen wollen, ja, mich da mal ranzutauchen.
Ja.
Ja.
Gut, dann nimm dir dein Problem wieder vor. Du hast dich ja jetzt schon damit beschäftigt. Führst dir alles, was du weißt, darüber vor Augen. Okay. Und jetzt kommst du zu dem Punkt, ich weiß wirklich nicht, wie ich das Problem lösen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit so vielen damit rumgeschlagen, so oft schon beschäftigt, viele Ansätze gesucht, aber immer wieder ist dieses Problem da, dass ich mich nicht richtig am Platz fühle. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich dieses Problem loswerden kann. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, hat mir bisher nicht geholfen, es loszuwerden. Kannst du es fassen, dass du es nicht weißt? Kannst du es festhalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich es loswerde. Alles, was du bisher probiert hast, basierte auf Denken, auf den vergangenen Erfahrungen, auf der Grundlage von dem, was du gehört, gelesen hast, womit du dich beschäftigt hast. Ging ja gar nicht anders. Und jetzt stellst du fest, das hat alles nicht das Problem gelöst. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht in meinem Wissensspeicher drin, die Lösung. Bist du beim Nichtwissen?
Ich glaube, ich war da gerade nicht hundertprozentig, aber dieses, dass du das nochmal so in dem Moment einfach gehalten hast, das war nicht bisher. Ja. Und ich glaube, ich war an so.
Und guck nochmal, ob du den Kontakt kriegst. Ich weiß es wirklich nicht. Und jetzt schau mal in dich rein, wie sich das anfühlt. Dass du es nicht weißt. Dass du die Lösung nicht in dem Speicher in deinem Gehirn drin hast. Dass es gar nicht vorhanden ist. Jedenfalls nicht auf einer gedanklichen Ebene. Und guck mal, wie sich das anfühlt. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist interessant gewesen. Also das ist auch immer interessant, weil es ist.
Nicht immer, was jetzt ist.
Was jetzt ist, ist Ruhe.
Aha.
Stille.
Wie geht es dir damit? Ja, mehr ist damit nicht zu tun. Das ist alles.
Das ist wirklich witzig. Mein Verstand dabei zugucke, mit der solche Sachen, ne? Ich habe das auch mit einem Thema gemacht, was nicht gerade richtig gibt. Und dann bemerke ich, ich komme auch an diesen ruhigen Punkt. Ne? Ich fühle dann die Wut oder ich fühle die. Und dann merke ich, okay, da geht es dann nicht weiter, das, so ist es. Dann höre ich auf, darüber nachzudenken. Und dann merke ich plötzlich, irgendwoher aus meinem Nervensystem wieder die Frequenz kommt, oh, da ist ein Problem. Im Grunde müsste ich die ganze Zeit wie so ein Polizist, wie so eine Katze vor dem Loch sitzen und dann kommt das Nächste von hinten durch die Brust ins Auge, was mit diesem Thema sich irgendwie in mir verwurschtelt.
Naja, wenn du die Theorie im Kopf hast, dass das sowieso wieder kommt, dann stehst du natürlich mächtig unter Druck, dann schaltet sich diese Vorstellung immer wieder ein. Das ist wieder ein Gedankenkonzept. Und wenn du aber im Nichtwissen bist und nicht und das erkennst, dass du wieder versuchst zu steuern und das einzuordnen und damit rausfällst,
also ich bemerke, da gibt es eine Stelle in meinem Gehirn oder in meinem Denken, die bewertet mich dafür, dass das so ist. Also ich verurteile mich dafür.
Ja.
Dass solche Schleifen entstehen. Also dass ich denke, ich bin da jetzt in Frieden damit, ich habe es da losgelassen. Und dann...
Ja, ist doch wunderbar.
Ich habe es gar nicht losgelassen. Irgendein kleiner Reiz.
Ja, ist doch wunderbar. Daran siehst du, das wird dir dein... tiefen Bewusstsein, deine Intelligenz zeigt dir, dass du dir das nicht erlaubst, einfach zu sein. Ja, das ist alles. Das ist, hat natürlich eine Geschichte, hat einen möglichen Hintergrund, vielleicht kommt da noch was hoch, weiß ich nicht. Aber erstmal ist diese Reaktion der Beleg dafür, dass dein Unterbewusstsein sich auch dich aufmerksam macht. Roland, du gehst wieder unter den Anspruch. Wie fühlt sich das an?
Furchtbar.
Wenn es furchtbar ist, gehst du immer noch in den Anspruch rein.
Ja.
Ja, dann bist du immer noch dabei, eine Norm aufzubauen.
Dieses Gefühl von nicht, dass ich habe da überhaupt keine Kontrolle. Also ich habe über das, was da denkt, ich kann das nicht kontrollieren. Das halt die ganze Zeit da durch.
Ja.
Und das in einer Geschwindigkeit von, sag mal, geht's noch?
Ja, aber dem liegt das Denken zu, dem liegt dieses tiefe Muster zugrunde, wir müssen Kontrolle haben. Das ist jetzt der nächste Punkt, der rauskommt. Wir müssen unbedingt Kontrolle haben. Wenn wir keine Kontrolle haben, dann passiert was ganz Schreckliches. Das ist die Erfahrung, die dahinterlegt ist.
Das Ding ist ja, dass ich das ja auch so habe wie du. Genauso hatte. Und das Ding ist einfach, wenn Wolfgang nicht irgendwie an diesen Punkt immer wieder zurückgekommen wäre, so von wegen da, wo ich nicht weiß. Also den Punkt, er hat den Punkt für mich festgehalten. Ich konnte ihn auch nicht alleine festhalten. Weil ich wäre auch immer wieder in diese Schleifen reingegangen. Ich konnte es, also das war das Gute, dass er es für mich gehalten hat in dem Moment. Immer wieder zu diesem Punkt, so von dem ja eher an diesem Punkt, wo Unwissen ist.
Ich habe für mich jetzt ein Beispiel genommen, was nicht so dramatisch ist, wo ich damit auch ein bisschen spielen kann, was mich jetzt nicht so völlig aushebelt. Und an diesem Punkt nicht wissen, das zu fühlen, öffnete sich ein Raum. das hat mich wie entspannt. Ich bin tiefer gesunken und das hat eine Neugier und eine Freude ausgelöst. Und dieses Kindliche, ihr kann nicht spielen, hier gehe ich aufs Spielfeld. Hier öffnet sich ein Raum für ein Spielfeld. Und mir ist nicht passiert. Aber das Thema hat mich jetzt, ich habe bewusst was genommen, wo ich jetzt nicht richtig krass reingehe. Mhm. Also ich mache das öfter so, ich sage, ich suche mir erstmal was, wo es jetzt nicht ganz so krass ist. Und dann kann ich mich vortasten. Immer wieder. Mhm. Und diese Erfahrung, das erstmal zu fühlen mit was, was nicht so krass ist, weil mir, aha, okay, das ist der Weg.
Ja, also, wobei man nie genau weiß.
Ja, na klar. Ne?
Man denkt, das ist ein Thema, das ist jetzt nicht so schwer für mich, das ist ein relativ überschaubares Problem und auf einmal kommt da was raus, mit dem man nicht gerechnet hat.
Hätte auch
oder andersrum, ja. Gibt es genauso. Meine Güte, das ist mein größtes Thema. Das ist so schwer. Wie soll ich denn? Aber auf einmal stellt man fest, nee, das verschwindet. Aber dieser Raum, den du gerade geschildert hast, der ist eben nicht genau zu definieren. Den kann ich auch noch so gut versuchen zu erklären. Damit ist der nicht erreichbar. Er muss gefühlt werden. Er muss im Nichtwissen gefühlt werden.
Ich fand diese Erlaubnis so entspannend. Ich muss jetzt nichts wissen. Schon das alleine hat mich so entspannt. Ach, wie schön. Ach, wie toll. Ich darf mir das erlauben. Ich muss jetzt gar nichts wissen.
Ja.
Das fand ich grandios, diesen Moment.
Ja, möchte noch jemand etwas dazu sagen?
Herr Kleller, ach, da kommt jemand. Na, es hat mich jetzt hier und jetzt geführt und ganz auf den Punkt des Gefühls. Und dann geht die ganze Geschichte drum weg. Das hat funktioniert bei mir und das hat sich auch verändert gerade. Ich würde gerne trotzdem noch dazu setzen, dass ich manchmal durch mein Denken also bei mir ist es jetzt gerade ein Problem, was zum Zeitpunkt kommt. Ich weiß nicht so genau, wie das aussehen wird. Und mein Kopf sucht da. Ich glaube, das Interessante ist, da steckt eine Emotion drin und mein Denken will an dieser Emotion, will mich da irgendwie beruhigen. Und was ich aber manchmal gut finde, ist, wenn mein Kopf kreativ wird und manchmal ja auch Lösungen findet. Oder
dann haben wir ja kein Problem.
Genau, dann hört das Problem ja auf.
Ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, das ist der Punkt. Also das, genau, das gibt es auch. Und es gibt das, dass es einfach nur stuck ist und immer wieder im Kreis und so. Und dann dieses Fühlen, ja, gefällt mir.
Ich habe gemerkt, dass wenn ich das sehe, wenn ich durchgehe, wenn ich das wirklich so mache, wirklich hier und jetzt, immer wieder nur viel, dann ist immer alles gut.
jetzt ist immer alles gut. Das andere ist Geschichte.
Wenn wir sowieso einfach fühlen können, dann haben wir ja kein Problem, dann ist ja alles gut. Das Problem entsteht ja durchs Denken. Das Denken, das versucht, etwas zu lösen, was es gar nicht lösen kann. Also das Denken ist ja nicht per se schlecht. Wenn es Lösungen findet, ist das ja in Ordnung. Und für praktische Dinge brauchen wir das Denken ja auch. Aber eben, dass das Denken versucht, Gefühlsprobleme zu lösen, die es gar nicht lösen kann, das erzeugt ja dann die Unruhe und die Angst. Dass wir die Zukunft in den Griff kriegen wollen, dass wir wissen wollen, wie reagieren die anderen auf mich, was denken die anderen auf mich. All diese Fragen, die das Denken produziert, die schaffen ja die Probleme. Das Leben selber schafft die Probleme nicht. Da kann ich immer nur im Jetzt bestmöglich handeln. Was anderes habe ich ja nicht.
Sag mal, das Denken ist gut, wenn es Lösungen findet. Es ist schwierig, wird es, wenn...
Wenn es Gefühlsprobleme, wenn es Gefühle, aus Themen aus dem Gefühlsempfindungsbereich versucht zu lösen. Gefühle mit mir, was wird mit mir werden, was, wie stehe ich da, wie ist meine Zukunft und wie ist meine Beziehung zur Mitwelt. Das sind unsere elementaren Faktoren, aus denen heraus Probleme entstehen. Wenn wir da Angst haben vor dem, was kommt, oder Angst haben vor anderen Menschen. Ich kenne keine anderen Ängste. Ich habe das wirklich in, das ist mir jetzt seit etwa 20 Jahren richtig klar, ich habe keine anderen Ängste gefunden als diese beiden Arten. Und die Kombination aus beidem.
Welche beiden Arten?
Ja, die Angst vor anderen Menschen und die Angst vor der Zukunft, die Angst vorm Tod. Die Gegenwärtigkeit, die ich verliere, macht Angst, wenn ich mir nicht mehr bewusst bin, dass ich nur im Jetzt lebe, sondern ich fange an, irgendwie etwas für die Zukunft unter Kontrolle zu kriegen, was ich nicht kann. Dann ist Angst da. Und genauso die Verbundenheit. Ich bin sowieso mit allen verbunden, aber wenn ich Angst davor habe, weil ich Angst vor Reaktionen anderer habe, mir selbst nicht traue und dann gewissermaßen in Gedanken um mich kreise, dann bin ich ja nicht gut verbunden, dann kriege ich auch Angst. Und diese beiden Grundängste, die sagen, hör doch auf. Die innere Weisheit sagt, hör auf, an die Zukunft zu denken. Komm wieder hier in die Realität. Und hör auf, dir Gedanken über andere zu machen. Geh in Kontakt und dann wirst du schon sehen, was passiert.
Verstehst du das von Lao Tse, dass er da von Krankheit spricht? Sein Nichtwissen, Nichtwissen ist Krankheit.
Der Spruch geht ja noch etwas weiter. Sein Nichtwissen, Nichtwissen ist Krankheit, heißt, im Kopf läuft dieser Prozess ab. Ich will etwas wissen, was ich wirklich nicht weiß. Und dieser Prozess, der nicht zur Ruhe kommt, der erzeugt, ist erstmal eine unheimliche Energieverschwendung und erzeugt psychosomatische Krankheiten, psychische Probleme, Depressionen. Es ist immer ein Kreisen nur noch um mich selbst. Warum kriege ich das nicht geregelt? Wie kann ich das lösen? Diese Art von Krankheit. Und ich fand das wirklich genial, dass der in diesen wenigen Sätzen das Prinzip von einer wirklichen Therapie von Ängsten auf beschrieben hat. Es geht noch ein bisschen weiter. Also sein Nichtwissen, Wissen ist Hoheit. Sein Nichtwissen, Nichtwissen ist Krankheit. Die Krankheit erfühlen heißt, sie nicht mehr haben. Das ist das Nichtwissen fühlen.
Beziehungsweise erkennen, dass es...
Ja, aber fühlen, es muss gefühlt werden. Der Erhabene ist frei dieser Krankheit. Er fühlt sie, also hat er sie nicht. Das heißt, auch der Erhabene, der Erleuchtete oder derjenige, der das durchschaut hat, der geht auch in diese Krankheit rein. Er will auch wissen, was er nicht weiß. Wir gehen da alle rein. Aber in dem Moment, wo wir das fühlen, hört das auf, wenn wir es klar haben. Wenn wir fühlen, das ist nicht gut, was ich hier gerade mit mir mache, dann mache ich das nicht mehr. Also nicht den Anspruch haben, ich darf jetzt nie wieder wissen wollen oder frei sein von Denken. Das ist für mich alles, schafft nur noch mehr Verwirrung. Sondern dann, wenn ich am Denken bin, wenn ich versuche zu wissen und ich habe, kann es aber nicht wissen, mir dessen dann bewusst zu sein. Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt, ist schon spät, ich würde gerne noch ein ganz kurzen Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wie können wir eine andere Gesellschaft, eine andere Art des Miteinander schaffen? Meine Vision ist es, dass die Menschen erstmal lernen, die Negativität, die sie in sich selbst empfinden, mit dem Nichtwissen fühlen, hinter sich zu lassen. Da immer klarer und konsequenter dran zu bleiben. Sodass nicht mehr die Notwendigkeit besteht, das Unangenehme, was wir in uns tragen, wieder nach außen zu bringen, wieder auf andere zu werfen. Dass wir es wirklich in uns selbst lösen. Das ist die erste Grundlage. Und auf der Grundlage können wir uns dann zusammentun. Menschen, die dieses Interesse haben, können ganz anders miteinander umgehen. Sie stehen nicht mehr unter dem Druck, Recht haben zu müssen, andere überzeugen zu müssen. Das sind alles Dinge, die aus der Angst kommen. Ich könnte alleine dastehen. Wer das nicht hat, der muss niemanden überzeugen. Und der kann sich zeigen, kann das zeigen, was ihm am Herzen liegt, in der Kommunikation mit anderen. Und er kann auch wirklich zuhören. Weil er weiß, dass der andere auch seine eigene Geschichte hat. Diese ganze Frage von Recht haben hört auf damit. Weil das Recht haben ist der Kampf, die eigenen negativen Gefühle abzuwehren, indem ich andere auch überzeuge von meinen Gedanken, meinen Überlegungen, um mich wieder irgendwie ins Gleichgewicht zu holen. Das ist alles nicht mehr notwendig. Aber was notwendig ist, ist, dass wir Gemeinsamkeit, dass wir kooperieren, dass wir etwas zusammen entwickeln. Und da ist das sich zeigen und zuhören der Schlüssel für ein neues Miteinander. Und ich habe gerade von einer Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, gehört, es gab vor 10 Jahren in Ostdeutschland eine Initiative, die wollten dasselbe im Grunde genommen erreichen, was ich so am Anfang beschrieben habe. Wir müssen einen Weg finden, eine Form uns zu organisieren, die nicht mehr getragen ist von dem Gegeneinander. Und sie berichtete, dass bei dem ersten großen Treffen es Konflikte, Streit ohne Ende gegeben hat und dass dieses ganze Projekt, was wirklich groß angelegt war, geplatzt ist. Und das ist für mich der Beleg. Wir brauchen diesen ersten Teil der eigenen Ordnung zu finden. Nicht, dass die immer in Ordnung ist. Wir müssen nicht immer in Ordnung sein, aber dass wir eine Ahnung haben, eine Möglichkeit sehen, die Dinge, die mit uns nicht in Ordnung sind, die Unordnung, die wir haben, aus die aufzulösen und die nicht nach außen zu tragen. Dann erst können wir andere Formen von Gemeinschaft überhaupt entwickeln. Da haben wir gut was zu tun.
Packen wir es an. Fühl was durch. Gehen wir ins Ungewisse.
Ich meine, vielleicht kriege ich das dann ja hin, aber was ist denn, wenn du das dann nicht hinkriegst? Ich kriege das dann vielleicht hin und fühle das, ne? Ja. Mein Nichtwissen fühlen. Aber du dann ja vielleicht nicht. Und du greifst mich dann an, weil du mich überzeugen willst wegen irgendwas. Und
dann bin ich noch nicht so weit.
Jetzt kann ich dann immer sagen, ja, du musst jetzt erstmal Nichtwissen fühlen. Aber dann bin ich auch wieder.
Ja, genau. Ganz genau. Sondern ich lasse den anderen so mit seinen Angriffen gegen mich. Ich sehe, das ist seine Not. Und ich, indem ich das nicht als Angriff auf mich mehr empfinde, weil ich das durchschaut habe, den Mechanismus, kann ich ruhig damit umgehen. Wenn wir in einer Gruppe sind, die sich über dieses Grundverständnis verständigt hat, dann kann ich vielleicht darauf hin weisen, sollen wir mal darüber reden, was gerade passiert mit dir? Kann ich fragen? Und wenn jemand da gar keinen Draht dazu hat, fällt mir vielleicht irgendeine andere lockere Bemerkung ein. Oder wenn es richtig böse und gefährlich wird, dann gehe ich dem aus dem Weg. Ich bin ja frei. Ich habe nicht mehr die Verpflichtung, den anderen zu retten oder dem den Weg zu weisen. Aber diejenigen, die das verstanden haben, nicht die es perfekt können, nein, die das Wesentliche verstanden haben, die können enorm miteinander etwas Neues entwickeln und sich gegenseitig unterstützen an den Stellen, wo der eine jetzt ins Rutschen kommt oder in, ja.
Bin ich einverstanden. Voll einverstanden. Üben, ne? Oder?
Ja. Sind wir dabei?
Was?
Sind wir dabei?
Ja.
So, dann haben wir jetzt eine Punktlandung.
Ja, danke.
Ja,
danke. Danke schön.
Zum Nachhören gibt es auf YouTube Videos jetzt von mir. Wolfgang Siegel.
Siegel?
Siegel, wie Brief und Siegel.
Wie Brief und
Die Videos sind noch nicht sehr professionell, aber inhaltlich kann ich die trotzdem. Das ist in Ordnung.
Noch nicht perfekt.
Die sind noch nicht perfekt.
Sag mal einen Titel von
das. Weiß ich. Wolfgang Siegel auf YouTube.
Dann finde ich
schon. Ja, finde ich schon. Ja, ja. Da ist noch ein altes Video dabei, das habe ich im Rahmen einer Hypnoseausbildung bei Norbert Spreetz wurde das aufgenommen. Da habe ich über Verzeihen Sie niemals gesprochen.
Ja, cool. Sehr gut.
So, nach dem Motto, guckt hin, was passiert. Wenn es das, was scheiße ist, wenn es verstanden ist, dann machen wir das nicht mehr. Dann brauchen wir nicht verzeihen.
Und es tut mir leid, überhaupt.
Dieses Verzeihen, um die Sache wegzuschieben, an der Oberfläche zu bleiben, das nicht, ist nicht gut.
Ja.
So ungefähr. Okay.
Aber ich finde, ich glaube nicht, halt wirklich das Verzeihen ist eigentlich das, was du eben beschrieben hast.
wenn du sagst, da greift mich jemand an und ich verstehe aber, aus welcher Motivation er oder sie das tut und du gehst nicht darauf ein. Und wenn es so schlimm wird, gehst du halt weg. Das ist doch eigentlich das Verzeihen, oder? Dieses mit dem Gegenangriff anzugehen. Also das Verständnis.
Ja, aber Verständnis und Verzeihen ist ja noch was anderes.
Das wird oft missverstanden. Mit Verzeihen. Ich glaube, so ist es vielleicht tatsächlich gemeint. Weil Jesus hat ja gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Glaube ich, nur die Ausdrucksweise, die so verwirrt, oder?
Also es gibt im Bereich der Psychotherapie gibt es Tendenzen, dass man seinen Eltern verzeihen soll, die einen schlecht behandelt haben. Dass man erst, wenn man verzeiht, das hinter sich lassen kann. Mhm. Und das halte ich nicht für richtig. Ja. Also sondern man muss sehen, sich nichts vormachen über das, was die Eltern mit einem angestellt haben. Und wenn ich das Ganze sehe, dann sehe ich auch das Elend, in dem die Eltern selber drin gesteckt haben in ihrem Verhalten. Dann sehe ich das ganze menschliche Drama, wie es immer weitergegeben wird.
Genau, das, ich finde, da kommt dann sowas wie eine Art Verzeihen oder nicht, also da kommt das dann, finde ich, von alleine, wenn man das dann sieht. Erstmal sieht man so den eigenen Schmerz, erkennt es, anerkennt es, oh ja, das war scheiße. Und dann kommt nochmal der Schritt zu sehen, ah ja, aber die haben es auch nur aus ihrer eigenen Begrenztheit herausgetan, weil auch sie wieder Schlimmes erfahren haben. Und dann kommt das größere Verständnis. Und das ist für mich eigentlich das.
Ja, aber es wird da leicht übergangen, dass ich erstmal fühlen muss, was mit mir passiert ist. Ja? Und wenn das nur über den Kopf geht, dann verändert das den Druck nicht.
Das drückt es dann nur wieder weg.
Ja.
Ich habe sehr lange rumgemacht mit Verzeihen. Also ich hätte gern immer wieder das Gefühl gehabt, dass ich meinem Vater verzeihen kann. Und das hat mich lang begleitet. Und irgendwann habe ich einen Spaziergang mit meinem Vater gemacht und dann hat er mich um Verzeihung gebeten. Und dann habe ich aber auch gar kein Bedürfnis danach gehabt und habe ihm gesagt, nee, ich bin eigentlich ganz froh, so wie ich bin. Also weil das alles hat ja dazu geführt, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und es wäre gar nicht nötig, ihm zu verzeihen. Also so, das war dann auch weg. Aber das kam erst dann, als es sozusagen unbemerkbar schon in mir verschwunden war. Mhm.
Das kann natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt sein, dass die Eltern das selber erkennen und das thematisieren. Das kann auch hilfreich sein, wenn die Eltern verstorben sind oder
auch nicht
gar keinen Draht dazu haben.
Ja, genau. Ja. Ja, oder dass man ihnen verzeiht, weil sie eigentlich nur damit ihre eigenen Schuldgefühle besänftigen wollen, das dann auch nicht so toll. Es gibt ja so viele Varianten.
Ja, deswegen sage ich es ja, weil für mich war es ja eh schon geklärt.
Ja.
Also es kam zwar von außen noch, aber es war für mich schon gelaufen und ich glaube, es wäre nicht gekommen, wenn ich damit noch zu tun gehabt hätte.
Das kann natürlich sein, dass dein Vater gespürt hat, irgendwie, ich kann das jetzt ansprechen ohne Drama.
Ja, oder dass in ihm einfach reif war zu dem Zeitpunkt, ja, nicht, dass er dir das sagen kann. So.
Aber es ist schon schön.
Ja.
Meine Eltern haben das nicht gemacht.
Nee, meine auch.
Ich glaube, das war auch schon. Habt ihr
die nicht gut erzogen?
Mitternacht, aber ist nicht so, ne?
8 Uhr.
Danke.
8 Uhr.
Gibt es einen finanziellen Ausgleich, Spendenbox, was auch immer?
Nee, habe ich jetzt nicht vorgesehen.
Nicht vorgesehen.
Höchstens hier fürs Connectar.
Man muss auch gerne können.
Katrin.
Das bei uns in das Überall.
Was?
Man muss auch Jönne können, heißt das bei uns.
Was? Jönne?
Jönne? Jönne? Jönne?
Ja,
Jönne. Es gibt auch mal was auf Frieden.
Ja, aber das kann ich machen, oder?
Ja, ihr könnt, wer Lust hat, könnt ihn hier einmal durchkriegen, weil das ist gestern am Herzen nicht passiert. Und da bin ich dankbar.
Danke, Frau.
Das wird zwar auch schön.
Ja, ich auch. Es war mein erster im neuen Kreis, das mal so auszubreiten.
Toll.
Sehr schön, danke.
Was bedeutet im neuen Kreis? Du gehst nicht nach Dortmund zurück?
Doch, aber da habe ich in kleineren Kreisen und mit Freunden haben wir das schon öfter praktiziert. Im Internet oder bei realen Treffen. Du hast alles gehört.
Von dir ja, von den anderen ist es viel, aber von dir
nicht. Wie viel kannst du jetzt?
Sandy? Naja, danke. Ich wusste, Sandy habe ich schon vergessen. Hallo, liebes Sandy, ich nehme dich jetzt wieder mit. Hast du es aufgezeichnet? Ja. Oh, doch 2 Stunden. Also, danke schön. Soll ich jetzt machen?